Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.
Ein herzliches Grüß Gott bei einer neuen Folge Die Faszination der Radiologie. In den letzten Jahren hatten wir immer im Oktober im Pink Ribbon Monat Beiträge zur Mammographie, zur Brustkrebsfrüherkennung, und so soll es auch diesen Monat noch sein, schnell auf den letzten Abdruck eine Folge zum Thema Mammographie. Heute habe ich das Thema Mammascreening aufgegriffen. Die Brustkrebsfrüherkennung läuft ja standardisiert seit 2006 in Deutschland, seit 2013/14 in Österreich. Und so war es für mich interessant, einmal nachzufragen, wie schaut es in den beiden Ländern aus? Was gibt es da für neue Erkenntnisse? Ja, liebe Zuhörer, und deshalb habe ich heute Abend Herrn Dr. Stefan Jürgens eingeladen. Er ist Radiologe in Vechta, beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Screening. Aber ich glaube, ich lasse ihn gleich zu Wort kommen. Hallo Stefan, recht herzlich willkommen bei uns im Podcast. Sehr schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, hallo Stefan, das gebe ich gerne zurück. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dann möchte ich mich einmal noch kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Jürgens. Ich bin Radiologe und gleichzeitig auch Gesellschafter einer Ärztepartnerschaft in Vechta. Das liegt in Niedersachsen im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind ein Team aus vielen, vielen Radiologen und nichtärztlichen Mitarbeitern. Wir betreuen vollstationär 6 Krankenhäuser. Das sind etwa 950 Betten. Wir haben darüber hinaus noch das gesamte Spektrum der gänzlichen ambulanten Radiologie anzubieten. Wir haben zusätzlich eine Strahlentherapie. Wir haben eben auch Kollegen in einer nuklearmedizinischen Niederlassung. Und darüber hinaus betreiben wir als Praxis in einer gesonderten Einheit eben auch noch das Screening in Niedersachsen. Und zwar in der Screening-Einheit Niedersachsen-Mitte. Vechta und Oldenburg werden hier zusammengezählt. Und da bin ich stellvertretender PVA. Meine Kollegen, der Dr. Heyer und der Dr. Bruns, sind also von Beginn an Gründer oder erst die erste Generation der Screening-Ärzte auch in Deutschland gewesen.
Der Grund, warum ich dich heute zum Gespräch eingeladen ist, Screening hat in Deutschland heuer eine Veränderung erfahren. Läuft seit Mitte des Jahres, ist wahrscheinlich unserem Publikum nicht allen so bekannt. Nicht alle haben etwas mit der Radiologie zu tun, beziehungsweise nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind mit dem Mammascreening oder überhaupt mit der Mammographie so betraut. Kannst du uns bitte da mal erzählen, was ist da heuer passiert und was waren so die Hintergedanken dazu?
Ja, das Screening gibt es in Deutschland ja tatsächlich schon seit 2006. Und anspruchsberechtigt waren bis dato Frauen ab dem 50. Lebensjahr bis zur Vollendung des 69. Lebensjahres. Diese Frauen wurden also alle 2 Jahre angeschrieben von einer zentralen Stelle und bekamen eine Einladung zu einer Früherkennungsmammographie. Also die Daten wurden über die Einwohnermeldeämter hochgeleitet und die Frauen konnten dann für sich selber entscheiden, nehme ich eben an der Früherkennungsmammographie teil, ja oder nein. Das ist das eigentliche Screening-Programm. Und das Screening-Programm wurde dann letzten Endes jetzt vor ein paar Jahren auch in ein deutsches Bundesgesetz umgemünzt, sodass es quasi innerhalb der deutschen Gesetzgebung eben auch verankert wurde. Und aus verschiedenen Beweggründen, aber insbesondere eben auch aus harten Fakten, ist man dann vor 3 Jahren dazu übergegangen, zu schauen, ob es möglich ist, die Frauen eben auch über das 69. Lebensjahr hinaus zu mammografieren, weil man einen Benefit eben auch gesehen hat für diese Alterskategorie und für diese Altersgruppe. Und seit Mitte des Jahres 2024 werden jetzt eben auch die Frauen über 69 angeschrieben. Und die haben jetzt eben auch die Möglichkeit, bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres an dieser Früherkennungsmammographie, sprich Screening, teilzunehmen.
Gut, das ist jetzt eine mittelgroße Gruppe, die da dazu kommt. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, dass ja die Screening-Zentren sehr, sehr ausgelastet sind. Mich hat auch einmal eine programmverantwortliche Radiologin angeschrieben, ob ich nicht jemanden weiß, der arbeiten kann, weil sie stehen gerade an Standorten, weil es kein Personal gibt. Ist diese, ich finde es gut, wenn man das erweitert und wenn das Sinn macht, ja, aber ist das, kann man das heben? Ist das machbar?
Ja,
Oder
das ist tatsächlich.
ist das eine noch nicht ganz durchgedachte Problematik?
Medizinisch, inhaltlich, Risiko nutzen ist das auf jeden Fall sinnvoll. Aber auf der anderen Seite hast du recht, wenn wir uns fragen, wie wollen wir das letzten Endes auch mit humaner Power schaffen? Ja, denn da sind ja keine Automaten, in die die Frauen sich sozusagen begeben und dann über ein Touchscreen sich die Mammographie quasi bei sich selber durchführen, sondern wir brauchen hier tatsächlich Personal. Und das Personal wäre, muss man fairerweise ja auch sagen, das wird bei euch in Österreich ähnlich sein. Und du kennst die Situation ja auch am deutschen Arbeitsmarkt. Das Personal wäre auch so knapp geworden, wenn wir gesagt hätten, das Screening läuft weiterhin bis 69 Jahre. Das schon mal vorweg. Und das ist jetzt eben die große Aufgabe, hier Menschen erstmal weiterhin bei der Stange zu halten, aber eben auch neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen oder Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist eine schwierige Aufgabe und da stehen letzten Endes auch die Screening-Einheiten oder wir in der Ärzteschaft alleine da. Da ist ja jetzt nicht die Politik, die gesagt hat, das machen wir so und wir sorgen auch gleichzeitig dafür oder sagen euch eine Adresse, wo ihr euch melden könnt. Also da ist es tatsächlich jetzt auch an uns, Mitarbeiter zu akquirieren. Und das tun wir sowieso in allen anderen Bereichen auch. Und das machen wir mittlerweile auch mit professioneller Hilfe. Ja, also da haben wir uns professionalisiert, indem wir auch gesagt haben in den letzten Jahren, wir brauchen eine eigenständige Personalerin. Also wir haben tatsächlich zwei Vollzeitpersonale eingestellt, die uns zum einen Möglichkeiten einräumen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, aber auch bestehende Mitarbeiter weiterzuentwickeln in ihren entsprechenden Qualifikationen. Und bis dato sind wir in kleinen Schritten auf einem guten Weg.
Okay. Ja, also ich sehe das generell als große Herausforderung, denn ja, du hast es angesprochen, Österreich ist im Screening ein bisschen anders strukturiert als in Deutschland. Also wir haben nicht reine Screening-Einheiten, sondern bei uns können die Radiologen, die Niedergelassenen, sich bereit erklären, auch im Screening mitzuarbeiten, müssen halt dann die speziellen Qualifikationen dafür bringen, aber praktisch fast alle radiologischen Standorte in Österreich sind ausgenommen jetzt Krankenhäuser, aber die im niedergelassenen Bereich sind in diesem Screening-Programm mit drinnen. Und wir haben aber von vornherein schon die Gruppe gehabt, 45 bis 74, Ende 74, 75, ja. Also das war bei uns von vornherein schon. Und der hat bei uns jetzt da jetzt, wir haben erst 2013 angefangen, also wir haben jetzt 10 Jahre, war eh schwierig, der Beginn, weil da hat man sehr viel umgestellt und ist am Anfang sehr, sehr viel unglücklich gelaufen. Aber wir sind halt in der Auslastung so bei 42%. Also deutlich von diesen 75, von den gewünschten weit weg. Wie schaut es da mit den Zahlen in Deutschland aus? Hast du da Zahlen von der Bereitschaft der Damen, die mitzumachen sind?
Wir sind ja eine größere Screening-Einheit, wenn ich für uns spreche. Und wir werden sozusagen zusammen vereinheitlicht und haben etwa eine Teilnahmequote von 63%. Das ist ja so in etwa auch der Mittelwert über ganz Deutschland. Wenn wir das aufteilen und nehmen Oldenburg als Stadt, das organisiert ein anderes Team, und uns sozusagen heraus, die eher die ländliche Versorgung machen, dann liegen wir tatsächlich ein bisschen höher als Oldenburg und kommen im Mix eben auf diese 63%. Wir haben tatsächlich bei uns in der Region, die wir auch primär ja betreuen, eine Teilnahmequote von an die 70%, 69 knapp. Also das ist alles ausbaufähig, aber das ist durchaus schon auf einem hohen Niveau.
Ja, das ist schon eine schöne Zahl, ne? Aber ihr seid auch mit einem mobilen Gerät unterwegs.
Ja, wir haben eine stationäre Einheit, Screening-Einheit am Standort direkt in der Kreisstadt in Vechta. Und wir haben aber auch ein Mammobil, das uns dann das Umfeld abdeckt, ja.
Und da zieht ihr wöchentlich von Stadt zu Stadt.
Ja, nicht wöchentlich, aber tatsächlich gibt es wirklich einen Reiseplan. Wir versuchen schon so ein bisschen regional zu sein, weil das teilweise auch Richtung Hannover, also das östliche Niedersachsen, was wir mit abdecken, dann durchaus auch so kleine Orte sind, dass wir sagen, wo können wir das Mammobil zentral aufstellen, dass, ich sag mal, eine Anreise von ein paar Kilometern dann eben aus der Region dort auch möglich ist. Und das ist tatsächlich so, ja, dass wir so alle 10, 14 Tage umziehen. Genau. Wir haben auch dieses Jahr also wenn jemand aus meinem Team mithört, vielen, vielen Dank, wir haben auch keine Sommerpause gemacht.
Okay. Und das ist so ein Reiseplan, dass ihr praktisch alle 2 Jahre wieder am selben Standort aufschlagt.
Ja, exakt.
Ah, okay. Aber ich habe gelesen, das wird nicht die einzige Veränderung im Screening sein. Es soll ja eine weitere Erweiterung kommen.
Ja, die Absenkung im Screening steht im Grunde genommen auch in den Startlöchern. Das heißt, nicht erst die Frauen ab ihrem 50. Geburtstag werden eingeladen, sondern es wird dann eben auch für die Frauen ab 45 losgehen können. An der Richtigkeit oder an der Sachlichkeit und am Nutzen gibt es keine Zweifel mehr. Das ist geklärt. Aber bis zum endgültigen Go liegen da noch ein paar Entscheidungen auch seitens des Bundesministeriums dazwischen. Dann muss das Bundesumweltamt das Bundesumweltamt für Strahlenschutz auch noch das positive Votum abgeben. Das wird kommen, aber die Mühlen mahlen eben auf politischer Seite eben auch dort extrem langsam. Würde man sich alles ein bisschen schneller wünschen. Aber ich denke, dass wir in 2, 3 Jahren dann auch mit der Altersgruppe starten können. Ja, dann kommen ja nochmal wieder Patientinnen dazu. Also das heißt, wir werden insgesamt nochmal die Hälfte der Frauen dazu bekommen. Das ist eine gewaltige Aufgabe.
Du glaubst, dass es doch noch so lang dauern wird, weil es war ja, glaube ich, schon einmal für 25 angedacht, oder?
Ja, ich habe bis dato gar nichts gehört.
Okay.
Das stimmt, du hast recht. Am 25 war es angedacht und das mag meiner Person geschuldet sein, aber ich gebe bei solchen politischen Ankündigungen immer schon mal ein bisschen was obendrauf, mindestens 12 plus 12, also mindestens 12 bis 24 Monate. Von daher, dann sind wir alle nicht so enttäuscht, wenn sich das immer wieder verzögert. Ich gebe immer lieber ein bisschen längeren Zeitraum an und sage dann, wir können schon starten, es dauert doch nicht so lange, dann ist man irgendwie freudiger, als dass man immer in die Zukunft vertröstet wird.
Das ist ein guter Ansatz. Du sagst, Stefan, jetzt ist es seit Sommer möglich, dass die älteren Damen auch noch ins Screening kommen. Habt ihr da schon irgendwie ein Gefühl? Wird das angenommen?
Ja, das wird sehr gut angenommen. Die Frauen, die im Grunde genommen in den letzten 2 Jahren an den entsprechenden Standorten das letzte Mal schon eingeladen wurden, haben immer noch ein kleines Abschiedsgeschenk von uns bekommen. Es gibt dann traditionell pro Saison mal, wir haben so eine Seifenmacherin, dann hatten wir mal Seifen, dann hatten wir mal kleine Handtücher. Und die waren tatsächlich alle sehr, sehr traurig. Also unisono kann man wirklich fast sagen. Und waren auch so ein bisschen betrübt und sagten, Mensch, jetzt bin ich irgendwie alt, jetzt darf ich nicht mehr mitmachen. Das sind ja dann so die klassischen Sprüche, die kommen. Und seitdem die das mitgekriegt haben, wir haben es natürlich auch propagiert in den entsprechenden medialen Kanälen, haben die sich im Grunde genommen schon seit 1,5 Jahren wieder bei uns angemeldet und immer wieder angerufen. Und wir mussten sie dann teilweise auch vertrösten, dass wir gesagt haben, nein, das muss nachher erst über die zentrale Stelle laufen. Die sind noch nicht so weit. Aber sie sind jetzt tatsächlich soweit und sie kommen genauso, wie sie früher gekommen sind. Das ist beeindruckend. Ja, und auch, ich sag mal, ein gutes Zeichen.
Ja, ist wirklich ein gutes Zeichen, weil dann ist auch, sag ich jetzt einmal, in den Köpfen unserer Klientinnen, Patientinnen der Nutzen und der Sinn angekommen.
Ja, definitiv. Ich kann aber auch immer nur für unsere Einheit und für diese Region sprechen, die ich, würde ich auch sagen, sehr gut kenne, da ich nun auch irgendwo hier meine Wurzeln ja habe. Und das sind schon sehr, 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 sehr treue Klientinnen. Das ist auch ein ganz anderes ländliches Klientel hier. Die ländlichen Strukturen, Zusammenhalt, dass man etwas auch gemeinsam macht, ist hier noch sehr, sehr stark ausgeprägt im Vergleich, sagen wir mal, zu Ballungsräumen oder zu ja, internationalen Großstädten. Das kann man mit Berlin oder auch mit Ballungsräumen wie jetzt Rhein-Main, Ruhrgebiet Köln nicht vergleichen.
Jeder kennt noch jeden.
Ja, das sind tatsächlich besuche ich immer das Mobil, wenn es in meiner Heimatstadt steht. Das ist jetzt nicht in Vechta, dann fahre ich immer mal hin, besuche das Team dort. Spreche eben auch noch mal mit ein paar Klientinnen, die ich so noch von früher her kenne. Und da ist das wirklich ein Event, ja. Da trifft sich dann eben die entsprechende Generation, die Nachbarschaft, und gehen anschließend gemeinsam frühstücken oder gemeinsam noch mal shoppen oder einkaufen. Das ist tatsächlich so, ja. Da ist auch eine gewisse Freude, ja. Und da ist auch im Vorfeld, das glaubt man nicht, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch häufig eben Anrufe oder Anschreiben kriegen und sagen, wann seid ihr denn wieder bei uns?
Also
Ein
das
schönes
ist doch,
Zeichen.
ja, aber da muss ich sagen, doch glaube ich ein bisschen eine Ausnahme, denn ich kenne jetzt eher im süddeutschen Raum die Screening-Einheiten. Da läuft schon sehr anonym ab. Ja.
Ja, das glaube ich.
Also ich meine,
Das glaube ich auch.
die sind schon wiederkommend und wiederkehrend zu dem Standort, ja, aber ja, das war's halt, ne?
Ja, das absolut. Deswegen sage ich ja auch, das ist eine kleine Sonderrolle. Ich weiß, dass das absolut nicht legeartes flächendeckend überall so läuft. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Struktur und dem Charakter der Einheimischen oder ich sag mal der Bevölkerung hier auch zuzuschreiben. Und wir haben einfach auch, das haben andere sicherlich auch, aber wir haben auch echt ein fantastisches Team. Die holen die Klientinnen eben auch ab auf Augenhöhe und da ist auf beiden Seiten viel, viel Freude im Miteinander und im Tun.
Ja, ich habe ja
Das muss
schon,
ich nicht so erzählen, das ist tatsächlich so.
ja, ich habe schon zwei deiner Mitarbeiterinnen, deiner Kolleginnen von mir kennengelernt. Sehr nett, sehr sympathisch und ich glaube, dass die das auch wirklich gerade im Screening-Bereich sehr gut rüberbringen. Ne? Weil da ist ja
Ja.
eben, also du weißt ja, Steckenpferd von mir und ich sage immer, wenn man A nicht mehr mit den Damen kommuniziert und wenn man die Empathie nicht mitbringt, Empathie ist jetzt. Ich weiß, ein sehr strapaziertes Wort, aber gerade in dem Bereich geht es eigentlich nur über Vertrauen.
Absolut.
Wenn das nicht da ist, dann werden sie vielleicht einmal kommen, aber dann wird schon so sein, dass man sagt, na ja, warum soll ich dorthin gehen? Das ist alles anonym und unsympathisch. Also, ist ganz wichtig.
Ja, absolut. Also einmal zur Mammographie einladen. Dafür brauchen wir nicht studieren, das oder dafür brauchen wir die Ausbildung nicht. Das würden viele schaffen. Das würden viele schaffen. Aber eben diese Nachhaltigkeit zu entwickeln, das ist schon so ein bisschen, ja, das besondere Momentum an der Arbeit im Screen.
Zwei Sachen habe ich jetzt gerade im Kopf. Das eine ist, du hast ja gesagt, ihr schaut, dass ihr eure Leute weiterentwickeln lasst, ja, dass ihr ihnen die Möglichkeiten gebt. Du selber, wir haben uns ja mal da kennengelernt überhaupt, bist auch einer, der Fortbildungen gibt. Also Thema Fortbildung ist bei euch großgeschrieben.
Ja, absolut.
In
Ohne
allen Bereichen
Fortbildung,
wahrscheinlich.
ja, in allen Bereichen ist erwünscht, wird gefördert, wird gefordert.
Wird gefordert. Das war jetzt eigentlich mein Ding. Okay.
Ja, das ist definitiv so. Sonst geht es ja nicht, ja. Also unser, ja, kennen uns ja jetzt durchaus auch schon und hatten sehr, sehr ja, ich sag mal auch inspirierende Gespräche um die Sache. Das weißt du. Es geht am Ende immer darum, dass wir eine medizinische Leistung an Klientinnen, an Patientinnen erbringen. Und wir wollen das Beste für diese Frauen in diesem Fall. Und wir dürfen mit ihnen arbeiten. Und wenn wir das Beste wollen, dann ist die Erfahrung, der Zeitraum, in der wir so etwas machen, das eine, aber das Wissen das andere. Und das Wissen bleibt nicht stehen. Und deshalb muss dieses Produkt aus Erfahrung und Wissen immer wieder neu berechnet werden. Und wir können Erfahrung sammeln. Das geht sowieso chronologisch über die Zeit. Die können wir nicht vordrehen. Aber wir können auch regelmäßig unser Wissen aufbessern. Und Erfahrung mal Wissen ist das Produkt. Und wenn das Wissen null ist, ist das Produkt null. Umgekehrt übrigens auch.
Thema Erfahrung, wie weit lässt du dich schon von einer künstlichen Intelligenz unterstützen beim Befunden?
Wir befunden bei uns in der Screening-Einheit tatsächlich über ein KI-Programm. Das machen wir. Und das haben wir auch ja eingefordert, mein Kollege und ich, weil wir glauben, dass uns die KI ein dienliches Handwerkszeug sein kann und zum Teil auch schon ist. Sie muss auch besser werden, sie muss auch Erfahrungen machen oder wir müssen Erfahrungen mit der KI machen. Auch dort muss es immer wieder Wissensanpassungen geben in Form von Updates. Aber das hilft uns, die wir ja auch im Assessment, also in der Abklärung am Ende bei auffälligen Befunden mit den Klientinnen arbeiten. Das hilft uns dort eben auch Zeit zu generieren, die wir dann eben auch entsprechend den Frauen widmen sollten, können und auch wollen.
In Holland denkt man schon laut darüber nach, dass die KI den Zweitbefunder oder die Zweitbefunderin ersetzen soll. Kannst du dir das in naher, ferner Zukunft auch einmal vorstellen?
Ja, könnte ich mir vorstellen, in ferner Zukunft. In ferner Zukunft, weil ich denke, dass auch, dass es schwierig ist oder langwierig ist in Deutschland, so ein Instrument zu implementieren. Es ist möglich und das wird auch kommen, aber aus meiner Erfahrung heraus dauert auch das in Deutschland. Aber die Zahlen, da gibt es ja so ein paar Studien auch zu, die eindeutig sagen, dass Arzt plus KI in der Detektion von Mammakarzinomen ein besseres Outcome haben als zwei Ärzte und auch als die KI alleine. Also der Mensch ist immer noch einer der mitentscheidenden Faktoren. Und das wird am Ende auch immer so sein. Davon bin ich überzeugt.
Du glaubst, es geht so schnell wie die Tomosynthese in Deutschland? Die ja
Ja, genau. Ja, genau, so
seit
schnell.
Jahren.
Ja,
Ja, okay.
mit ähnlicher Geschwindigkeit wird das
Mit ähnlicher
funktionieren. Genau.
Geschwindigkeit.
Ja,
Okay, gut.
genau.
Ja.
Ja, also das ist auch so mein Ziel. Ich bin ja jetzt Mitte 40. Dass ich denke, dass zum Ende meiner in Anführungsstrichen Karriere, das dann implementiert ist, ja.
Ja,
Wenn es denn
aber
schneller da ist, haben wir ja drüber gesprochen, wenn es denn früher kommt,
ja,
wunderbar.
aber wir müssen dann schon eine 10 bis 15 Jahre angelegte Studie in Deutschland noch darüber machen, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden
Also
Fall.
parallel zur Tosima-Studie machen wir dann die KI-Studie.
Ja, und dann muss man natürlich auch, wenn das dann erstmal so weit Konsens ist, dann geht das ganze Jahr ans IQWiG, an das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Medizin. Und die müssen dann überhaupt gucken, wie wollen wir das Ganze überhaupt vergüten? Wollen wir das überhaupt vergüten? Was kostet das am Ende? Und das dauert ja auch wieder seine Zeit.
Stefan, ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns da einen Einblick gegeben hast über die Veränderung jetzt im Screening und so ein bisschen diese Side-Steps, die wir jetzt gemacht haben. Vielen Dank, dass du da warst und schöne Grüße, liebe Grüße ans Team in Vechta.
Vielen Dank, lieber Stefan. Bleib schön gesund und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Danke.
Sie hören die Faszination der Radiologie. Aktuelle Themen und Personen vorgestellt von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.
Ja, liebe Zuhörer, das war recht interessant, wie sich das jetzt in Deutschland weiterentwickelt hat und was in den nächsten Jahren kommen soll. Nun mein Blick zu Österreich, wo ich die Frau Sabine Weißensteiner eingeladen habe. Viele von Ihnen kennen sie ja schon von anderen Podcast-Folgen. Sie ist die Präsidentin von RT Austria, ist aber auch für die Steuerungsgruppe des österreichischen Screening die Ansprechpartnerin, wenn es um unsere Berufsbelange geht. Und RT Austria ist ja auch der größte Anbieter an Fortbildung oder Weiterbildung im Rahmen des Screeningsprogramms. Ja, liebe Sabine, einen schönen guten Morgen kann ich heute sagen. Anders als bei meinem anderen Interviewpartner ist das heute mal ganz in der Früh, dieses Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du warst ja am 24. Oktober bei dieser Brustkrebs-Früherkennungs-Enquete in der Orangerie. Gibt es da neue Erkenntnisse? Was ist in den letzten 10 Jahren passiert? Beziehungsweise wie geht es jetzt im Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in Österreich weiter?
Ja, guten Morgen, lieber Stefan. Es ist wirklich heute früh. Ich war gestern bei der Feier zu 10 Jahren Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in Österreich. Es war eine Einladung des Hauptverbandes und der österreichischen Ärztekammer und es waren ganz viele Stakeholder eingeladen und wir haben einen sehr schönen Rückblick über die letzten 10 Jahre erhalten. 2014 hat ja in Österreich dieses Brustkrebs-Früherkennungsprogramm gestartet. Frauen zwischen 45 bis 69 haben Einladungsbriefe bekommen und konnten dezentral zur Mammographie gehen. Eine ganz wichtige Sache im Brustkrebs-Früherkennungsprogramm in Österreich ist die Qualitätssicherung. Einmal eine verpflichtende technische Qualitätssicherung. Es werden alle verwendeten Geräte überprüft und zweitens auch die Anforderungen an das Personal, an die Radiologen und auch an die Radiologietechnologen, die sind klar geregelt worden. Es gibt Eingangsschulungen, damit man an diesem Programm überhaupt teilnehmen kann. Und dann gibt es regelmäßige Fortbildungsschulungen. Weiters gibt es in Österreich die Doppelbefundung. Und das ist auch etwas, wo Österreich ein Vorreiter war. Es ist innerhalb des Programmes auch gleich eine Ultraschalluntersuchung vorgesehen. Und zwar bei den Damen, die eine höhere Brustdichte aufweisen. Da habe ich gestern gehört, dass wir hier von anderen Ländern auch beneidet werden, dass der Ultraschall dabei ist.
Das sind jetzt Maßnahmen, die sich ja teilweise auch mit anderen Ländern decken. Also Doppelbefundung, glaube ich, ist ja generell eine Auflage für Screening. Du hast recht, der Ultraschall ist da eine Ausnahme. Aber ich glaube auch, die Tomosynthese ist etwas, was wir mittlerweile ja in Österreich einsetzen im Screening.
Du hast recht, Stefan. Auch da ist Österreich ein Vorreiter. Und zwar ist es so, dass, ich sage mal, seit ungefähr 2020, 2021 wird daran gearbeitet, dass im Programm einmal überhaupt nur voll digitale Mammographiesysteme eingesetzt werden. Und Ende 2023 ist das letzte Speicherfoliensystem im Brustkrebsfrüherkennungsprogramm abgebaut worden. Und jetzt sind wirklich nur mehr Vollfeld-Digitalsysteme im Einsatz. Und von diesen Vollfeld-Systemen sind jetzt bereits 70% tomosynthesefähig und 2023 wurde auch die Richtlinie in Österreich ein eigenes Prüfprotokoll eingeführt, wo es jetzt da klar strukturiert eine Prüfung, eine technische Qualitätssicherung für die Tomosynthese gibt. Ja, und das bedeutet, es ist tatsächlich so in Österreich, die Tomosynthese ist im Screening in Österreich eine Methode, die hier angewendet werden kann.
Sag, wenn das jetzt angewendet wird, ich meine, 70%, glaube ich, der Maschinen leisten ja das jetzt schon im Screening. Gibt es da irgendeine Vorgabe, wie die Aufnahmen zu machen sind, dass man sagt, okay, man macht alle vier Ebenen in Tomosynthese oder ist es eine Mischung aus 2D und Tomosynthese? Gibt es da irgendeine Empfehlung oder ist es der Einheit überlassen?
Es gibt meines Wissens jetzt keine Empfehlungen bezüglich der Durchführung. Es gibt hier ja unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann sagen, man macht die CC-Aufnahmen als 2D-Ebene und dann die MLO als Tomosynthese. Ich kenne auch Einheiten, die beide Ebenen in Tomosynthese machen. Ist überlegenswert, ob das notwendig ist, aber dass es dezidiert Empfehlungen gibt, ich denke, da wird man noch darüber sprechen müssen, dass es für alle innerhalb des Programms auch gleich ist.
Ja, weil was mein Kritikpunkt ja immer war, dass man gesagt hat, man hat Einheiten, die 2D arbeiten und andere, die die Tomosynthese schon mit einbinden. Wenn ich jetzt das Mama-Screening auch ein bisschen als Statistiker sehe, ja, dass ich sage, ich will ja Daten sammeln über die Ergebnisse, dann ist das ja eigentlich ein bisschen vermischt mit Äpfel und Birnen. Denn unter Umständen bin ich ja in der Tomosynthese, in der Abklärung einen Schritt weiter als 2D. Weil wenn der in 2D etwas sieht, was er aber nicht zuordnen kann, muss er jemanden weiterreichen, entweder kontrollieren oder weiterreichen. Und mit der Tomosynthese kann er es aber schon abklären und sagen, ist was oder ist nichts. Also von der Datenlage her, in meinen Augen nicht ganz sauber. Deswegen würde ich mich jetzt einmal freuen, wenn das einmal geklärt ist, dass man sagt, okay, jetzt machen wir alle Tomosynthese und dann gibt es auch noch eine Richtlinie, welche Ebenen. Ne? Aber okay, ist wahrscheinlich.
Da möchte ich nur kurz ergänzen, weil das gestern eben am Abend auch, weil ich da ein Gespräch mit jemandem hatte und der gesagt hat, eines der wichtigen Dinge war auch, diese Übermittlung der Daten anzupassen, seitdem die Tomosynthese im Screening jetzt dabei ist. Und da mag und kann es schon sein, dass man zumindest die Unterscheidung, ja, auch
Okay,
klar
okay,
erfasst, ja. Also
okay.
da ist schon auch in diese Richtung sicherlich gedacht worden, so wie mir dir ein IT-Verantwortlicher gesagt hat.
Alles klar. Was wir ja in der Vergangenheit gehabt haben, man kann ja ganz ehrlich und offen darüber reden, der Start vom Screening war ja äußerst holprig und die Akzeptanz bei den Damen war nicht unbedingt groß. Man hat ja dann verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Zugang niederschwelliger zu machen, also dass man sich auch selbst hineinreglementieren kann, dass man mit der E-Card gehen kann und so weiter. Hast du aktuelle Zahlen über die Teilnahme und wie schauen wir denn da im Vergleich zu anderen Ländern aus?
Ja, die Teilnahmerate, das ist das, was definitiv noch besser sein könnte in Österreich. Das war auch gestern Thema. Es wird das Programm sehr anhand seiner Qualität in den vielen Aspekten gelobt, aber die Teilnahmerate, die bleibt schon hinter den Erwartungen zurück und auch im internationalen Vergleich. Wir haben in Österreich, der letzte Evaluierungsbericht gibt aus eine Teilnahmerate von 40%.
Ui, ui,
Und
ui.
ja, also sie gibt eine Teilnahmerate von 40% aus. Und die EU-Vorgaben sprechen, es sollten 70% erreicht werden. Und das ist jedes Mal auch in den Evaluierungsberichten ein Thema, wie kann man das verbessern? Du hast schon einige Dinge angesprochen. Ganz am Anfang gab es nur den Brief zur Einladung, nur mit dem Brief konnte man teilnehmen. Dann ist die E-Card freigeschalten worden. Das bedeutet, als Frau zwischen 45 bis glaub 74 kannst du mit der E-Card alle 2 Jahre zum Screening gehen. Wenn du zwischen 40 und 44 bist, kannst du dich selbst hier hinein reklamieren, dann wird dir die E-Card freigeschalten. Ein Schwerpunkt ist natürlich auf Kommunikation. Man versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es hat die letzten 10 Jahre doch etliche Kampagnen gegeben. Und was natürlich auch wichtig ist, ist diese Bereitstellung in verschiedenen Sprachen. Das ist auch ein Thema. Und man darf auch nicht vergessen, vor 2014 im sogenannten Grauen Screening, da sind die Damen, wenn sie beim Gynäkologen waren, einfach aufmerksam gemacht worden und mit einer Zuweisung zur Mammographie geschickt worden oder der Hausarzt hat gesagt, gehen Sie zur Mammographie. Und wie das Screening gestartet ist, hat man ein bisschen darauf vergessen, diese Ärzte, die ja doch Multiplikatoren sind, mitzunehmen. Das hat man im Laufe der letzten Jahre, hat man das verbessert. Es gibt jetzt Infomaterialien für Hausärzte, für Gynäkologen und die werden hier jetzt viel, viel enger eingebunden, damit sie die Frauen auch beratend auf das Risiko von Brustkrebs hinweisen.
Haben die irgendwie ein bisschen noch einen Ausblick gebracht dort, was so noch kommen kann, will, oder war das gestern nur so das Abfeiern der Vergangenheit?
Nein, also es ist ganz klar, dass das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm jetzt definitiv bis 31. Dezember 2029 läuft es einmal definitiv weiter. Als eines der Ziele wurde definitiv gesagt, ja, die Teilnahmerate soll und muss erhöht werden mit definierten Maßnahmen. Und diese Maßnahmen sollten auch im regionalen Umfeld, sollten die auch stattfinden. Es ist auch bei uns, gibt es dann auch in einzelnen Bundesländern eigene Aktionen in den Regionalzeitungen, Hinweise. Und jetzt ist auch auf Bundesebene gerade eine Kampagne gestartet worden von früherkennen.at. Ja. Und was noch gestern angesprochen worden ist, ist, dass neben dem Früherkennungsprogramm gibt es ja auch weiterhin diagnostische und kurative Mammographien. Und hier wurde auch eben angekündigt, dass man auch diese Daten und Datenlagen mehr in das Programm hineinbringen sollte.
Gut, aber wenn man das möchte, dann sollte oder müsste man ja auch diese rein kurativen Einheiten einem Qualitätsstandard unterziehen, ne? Weil
Genau, das
das
ist
ist
ein
ja,
bisschen.
da ist ja noch nicht verpflichtet, dass man dann irgendwie qualitätsgesichert arbeitet, ne?
Genau, das ist auch genau der Punkt. Alle diese technischen Qualitätssicherungen und diese Eingangsschulungen, Fortbildungsschulungen, die Überprüfung der Ultraschallgeräte, ja, die sind nur innerhalb des Brustkrebsfrüherkennungsprogrammes, ja, und nicht außerhalb im kurativen Setting. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, wenn Damen weitergeleitet werden in die Assessment Center, das ist ja auch außerhalb des Brustkrebsfrüherkennungsprogramms, ja. Also es wäre natürlich sehr schön, wenn diese Standards über alle Mammographieeinheiten, Mammographiesysteme, ganz egal in welchem Setting die sind, sei es jetzt im niedergelassenen Bereich oder in Krankenanstalten, wenn hier überall die gleichen Standards stattfinden.
Ja, vor
Und
allem, entschuldige, wenn ich dich unterbreche,
ja.
vor allem denke ich mir, das wäre in meinen Augen ja noch eine nicht so komplizierte Leistung, die man erbringen kann, weil der Standard ist ja schon geschrieben. Die Organisationen, die das überprüfen oder das Rollout dafür machen, gibt es auch schon. Die Schulungszentren für das handelnde Personal gibt es auch. Also man könnte ja die in Gruppen schrittweise mal angefangen mit den Assessment Center, die wahrscheinlich die wichtigsten sind, ne? Und dann das nach unten herunterbrechen, könnte man ja das dann in den nächsten Jahren umsetzen, ne? Das wäre ja jetzt nicht in meinen Augen, außer ich übersehe da was Gravierendes, nicht gerade ein Hexenwerk, ne?
Ja, so wie du sagst, es ist wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft. Aber auch das habe ich gestern am Abend von diesem 10-Jahres-Rückblick mitgenommen. Es sind auch, um dieses Programm vor 10 Jahren überhaupt starten zu können, da hat es schon harte Verhandlungen gegeben zwischen vielen beteiligten Stakeholdern, Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Ärztekammer, Bundesländer. Ja, es sind ja viele Verantwortungen hier im Gesundheitswesen. Und ich denke, das ist es ja oft, was es schwierig macht. Ja? Wir stellen uns oft so vor, ist ja eh schon alles da, dann machen wir das jetzt einfach. Aber es sind halt komplexe Zusammenhänge, Verantwortungen und Zahlungsströme, die das leider dann oft halt auch nicht so einfach machen.
Gestern hat der Dr. Jürgens in Deutschland, für Deutschland genau dasselbe gesagt. So, naja, er sagt, man darf nicht vergessen, da sind immer so politische Entscheidungen mit dabei. Also wenn was angekündigt ist, er packt von Haus aus schon mal 24 Monate mehr drauf, bis dann umgesetzt wird. Und er sagt, und dann kann man sich ja immer freuen, wenn es früher passiert, ne? Das ist so seine Herangehensweise an so Entscheidungen, die getroffen werden, weil da geht es jetzt speziell darum, um die Erweiterung des Screening von 69 auf vollendet 74. Was ich oder schon mal gelesen habe, dass das für 25 angedacht ist, und dann sagt er, oh, also er schätzt, das wird noch 2 Jahre mehr dauern. Und er würde sich freuen, wenn es dann früher ist, ne?
Ja.
Und so ist es wahrscheinlich bei uns auch, ne?
Du
Von
sprichst.
Andenken bis Umsetzen braucht es ein bisschen.
Ja. Höchst wahrscheinlich, ja. Du, einen Punkt möchte ich eben noch eben ansprechen, weil das ist der Punkt, von dem ich auch wirklich sehr viel Ahnung habe. Und zwar sind das die Eingangsschulungen und die Fortbildungsmaßnahmen für die Ersteller. Ersteller dürfen in Österreich sein Radiologietechnologen, MRB-Röntgenassistenz und medizinisch-technische Fachkräfte. Und da hat ja, da ist RT Austria sicherlich einer der großen Anbieter in Österreich. Und ich traue mich hier wirklich zu sagen, wir haben hier 3/4 der Personen, die in Österreich als Ersteller tätig sind, haben wir ausgebildet. Und 2016 haben dann ja auch die Refresherkurse, die Fortbildungsschulungen angefangen. Und mit nächstem Jahr werden wir den 4. Refresherkurs anbieten. Und aus Erfahrung kann ich sagen, das hat schon dem Fachbereich Mammographie hat das sehr gut getan. Durch diese Einführung von Qualitätskriterien, die wir hier auch in Österreich, die PGMI-Kriterien, wo ganz klar herausgeht, wann eine Aufnahme perfekt oder gut ist, wenn sie moderat ist oder wenn sie inadäquat ist und wiederholt werden muss. Und da kann ich wirklich sagen, man sieht über die Jahre wirklich diese Qualitätssteigerung der Ersteller. Und ich kann jetzt keine Daten hier präsentieren, ja, weil leider werden die nicht erhoben. Das wäre auch ein interessanter Punkt für den nächsten Evaluierungsbericht. Aber ich kann das sagen, was ich innerhalb von unseren Kursen erlebe. Auch hier machen wir Umfragen, ob die Ersteller diese Kriterien anwenden, ob sie das regelmäßig auch in ihrem Setting trainieren. Und da ist wirklich spürbar eine Qualitätsverbesserung in der Mammographie. Und da bin ich froh drüber. Auch als Frau bin ich froh drüber, denn wenn ich zur Mammographie gehe, will ich ja auch die bestmögliche Mammographieuntersuchung an mir durchgeführt haben.
Naja, das ist ja eigentlich das Ziel gewesen. Wir schreiben es nieder und so soll es umgesetzt werden. Und ist toll, wenn du das so ansprichst. Du weißt ja, ich komme sehr viel herum, Österreich und Deutschland. Und ich muss sagen, wirklich auch eine Lanze jetzt für meine deutschen Kolleginnen und Kollegen, da sehe ich wirklich großteils hervorragende Bilder. Also das ist wirklich und ich weiß, unter welchem Zeitdruck die in den Screening-Einheiten teilweise arbeiten müssen. Es ist dann schon so, diesen Level so hoch zu halten. Also da ist ganz klar, gehört halt auch viel Erfahrung dazu, ne? Ich sage das immer, es ist wie mit dem Autofahren. Ja, wenn du mal 100.000 Kilometer gehabt hast, dann hast du wahrscheinlich schon alle Situationen auf der Straße oder einen Großteil der Straßensituationen erlebt und der Witterungseinflüsse. Und bei der Mammographie ist es auch so, wenn du eine große Anzahl an Mammographien hast, dann hast du wahrscheinlich schon so ziemlich alle anatomischen Gegebenheiten und Besonderheiten gehabt und dann wirst du ein bisschen Routine oder wird man Routine haben. Und das ist schon, glaube ich, also das glaube ich dir, dass man das auch sieht, dass da eine Qualitätsverbesserung eingetreten ist. Ja. Wir haben oder man hat in Deutschland ja eine Qualitätssicherung auch eingeführt im Rahmen der Bildkontrolle, wenn man ja jetzt gerade bei den Bildern sieht, haben wir in Österreich ja in gar keiner Ebene, also auch nicht in einem anderen Setting, auch nicht bei CT oder anderen Untersuchungen, ist da bei der Mammographie irgendetwas angedacht? Hast du da was gehört, dass man da mal drüber nachdenkt, dass man das machen möchte? War ja schon, man hat es ja schon mal gehört, dass es kommen soll. Ich weiß momentan aktuell nichts darüber.
Also, du sprichst an, man hat gehört, dass es mal kommen soll. Also ich denke, das war noch ganz am Anfang des Programms, ja, weil man natürlich ja auch die Erfahrungen von anderen internationalen Programmen hier in das Österreichische mit reingenommen hat. Und da habe ich das einmal auch gelesen, da war es dokumentiert, aber es gab hier überhaupt nie Pläne, das umzusetzen. Vielleicht ist das ein guter Punkt, den auch wir als Berufsgruppe hier mitnehmen können und vielleicht können wir das auch anschieben, um es im Programm zu verankern. Weil es würde dem Programm ja auch tatsächlich was bringen und du hast ja dann auch eine Datenlage.
Genau. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, war irgendwo einmal das Thema künstliche Intelligenz beim Befunden, dass das mit einfließt, schon einfließen soll oder gibt es da ein Statement dazu?
Ja, da gibt es ein Statement, findet man auch im letzten Evaluierungsbericht. Wie ich schon gesagt habe, wir haben Doppelbefundung in Österreich. Und ja, natürlich weiß man, KI-Systeme entwickeln sich rasch weiter und zeigen eben auch vielversprechende Ergebnisse. Aber die müssen halt auch noch in ihrer Wirksamkeit und in der Sicherheit müssen die weiter untersucht werden. Und das Statement ist, es ist aktuell zielführend, in Österreich das gut etablierte System der Doppelbefundung weiterzuführen und neuere Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz und AI-Technologien weiterhin zu verfolgen.
Aha, okay, gut. Also, um's salopp zu sagen, man bleibt am Ball.
Man bleibt am Ball, ja, man bleibt am Ball, aber aktuell ist jetzt in Bezug auf künstliche Intelligenz in der Doppelbefundung ist es kein Thema. Man darf halt auch nicht vergessen, es steckt ja auch künstliche Intelligenz oft im Hintergrund, ja, in den technischen Gegebenheiten von Geräten, ja. Also, da geht es ja jetzt nicht nur um eine Bilderkennung, die künstliche Intelligenz anbieten kann, sondern das sind ja schon ja, also
Ja, Optimierungsmaßnahmen bei der Bildanalyse, bei der Bildauswertung und so weiter. Ja.
ja, also das ist künstliche Intelligenz quasi ist ja schon eben in vielen Geräten vorhanden, die vor allem die technischen Aspekte sind.
Ja, Sabine, dann sage ich vielen Dank, dass du uns da diese Informationen mitgeteilt hast. Mama-Screening in Österreich läuft ja jetzt dabei, sage ich im Großen und Ganzen nach deiner Aussage mal ganz gut. Der große Knackpunkt ist halt, wie können wir mehr Damen dazu bewegen, dass sie dieses Früherkennungsprogramm annehmen. Das ist halt die große Herausforderung, wobei ich ja auch immer ein bisschen am Überlegen bin, wie unsere Berufsgruppe da etwas dazu tun kann, weil wir ja eigentlich der aller oder der Kontakt dann zu den Klientinnen sind, der dort ist. Wäre auch einmal vielleicht eine Überlegung, ob sich da unsere Berufsgruppe aktiver einbringen kann. Ich weiß jetzt nicht, Werbekampagne klingt doof, aber dass man vielleicht irgendwie einmal eine Broschüre dazu auflegt, aber wahrscheinlich wird es das eh schon geben und liest keiner. Ne? Also das ist dann das nächste
Ja,
Problem.
du, also ich sag, wir haben auch einen Mammographie-Folder, der vom Verband herausgegeben worden ist. Ich denke, das, wo man wirklich auch ein Multiplikator sein kann, ist, wenn man bei der Durchführung der Mammographie einfach einen empathischen Auftritt hat, ja, wenn man die Untersuchung gekonnt und kompetent durchführt, der Patientin einfach auch die Angst, ja, vor der Mammographie nimmt und zum Schluss sagt, schauen Sie, war gar nicht so schlimm, empfehlen Sie uns weiter. Sie haben sicherlich die eine oder andere Freundin oder die Schwester, die Mutter, die Tante, ja, ist gar nicht so schlimm, gehen Sie heim, erzählen Sie ganz einfach drei Frauen, dass sie zur Mammographie gehen sollen. Das, glaube ich, wäre ganz einfach zu machen.
Es ist lustig, dass du das jetzt sagst. Das ist auch mein Zugang immer, weil wenn man mit den Damen, ist ja nicht immer möglich und nicht immer so, aber ein bisschen ins Gespräch kommt und dann sagt sie, na, und sie geht ja regelmäßig und so, sage ich, ja, dann bitte reden Sie auch im Freundeskreis darüber, wie wichtig das ist, sage ich, wer noch nicht gegangen ist, vielleicht lässt sich der durch sie motivieren. Ist ja immer mein Zugang, weil, wie sagt man so schön, es ist die billigste Werbung, ne?
So ist es, ja. Und ich glaube, da können wir als Berufsgruppe einfach viel dazu beitragen, ja, dass wir ja dadurch, dass wir die Untersuchung gut durchführen und auch gut mit der Patientin kommunizieren. Das ist, glaube ich, die beste Werbung dafür, dass die Patientin wiederkommt und vielleicht auch ihren Freundinnen erzählt, dass sie gehen sollen.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Sabine, nochmals recht herzlichen Dank und wir werden uns demnächst wieder hören, nämlich dann, wenn wir wieder ein Vier-Länder-Gespräch führen und du als Präsidentin von RT Austria dann für Österreich teilnehmen wirst. Bis
Du
dahin, vielen
Stefan.
Dank. Servus.
Servus, danke dir, Stefan. Baba, tschüss.
Ja, liebe Zuhörer, das war unsere Folge im Pink Ribbon Monat. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache, immer wieder über diese Möglichkeiten, diese kostenlose Möglichkeit zur Früherkennung zu sprechen. Tragen Sie das bitte mit hinaus. Reden Sie auch mit Ihren Bekannten, Freunden, Verwandten darüber. Je mehr Damen zu diesem Screening gehen, umso größer ist der Benefit für uns alle, denn wir möchten ja gerne unsere Partner, Verwandte und Freunde gesund erhalten. Ich freue mich schon, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wie immer am Ende die Informationen zu unserem Podcast finden Sie auf unseren Homepages bei der Dorina unter www.dorina-petersen.de. Und auf meiner Homepage www.stefan-geisbichler.at. Überall, wo es Podcasts zu hören gibt, gibt es auch uns. Also jeder gängige Streamingdienst hat uns im Angebot. Vielleicht empfehlen Sie uns auch weiter. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und sage bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus.
Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.